Am Ende von No One's to Live Forever der erste Kuss, dann gehen sie in diesen Truck, ziehen den Vorhang zu und fahren runter. Ja gut, dann passiert es dann vielleicht mal, dass man nicht direkt aufhört mit dem Bühnenkuss. Sowas kann dann passieren.
Talk mit K. Mit Anne Burgmann.
Hallo und herzlich willkommen bei Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine einzige Regel hat. Meine Kollegin Sarah Brasak und ich laden im Wechsel und manchmal auch gemeinsam interessante Menschen aus der Stadt mit K ein. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Ich freue mich sehr, dass Vera Bolten heute zu Gast ist bei mir im Podcaststudio. Sie ist als Musicaldarstellerin auf den Bühnen Kölns und auch Deutschlands zu Hause und aktuell noch im Musical Himmel und Kölle zu sehen. Darüber, über ihre Karriere und ihr neues Projekt Die Weiße Rose, möchte ich mit ihr sprechen. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen bei Talk mit K, liebe Vera.
Dankeschön und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Du weißt es nicht, aber wir haben eine gemeinsame Geschichte. Ich habe nämlich vor 20 Jahren, als ich noch an der Uni war, im Musical Dome gearbeitet.
Oh, im Vorderhaus warst du.
Richtig, okay. Genau. Und ich habe da auch Saalwache gemacht und ich würde schätzen, ich habe dich 20 bis 30 Mal als Scaramouche in We Will Rock You
gesehen.
Oh, dann gesehen.
Kannst du ja fast noch mitsprechen.
Ich konnte das damals komplett auswendig tatsächlich. Das war ja so deine erste große Hauptrolle, wenn du daran zurückdenkst und du hast sie sehr lange auch auf unterschiedlichen Bühnen gespielt. Was bedeutet dir die?
Es war zwar nicht meine erste große Hauptrolle, ich durfte mich vorher schon so ein bisschen eingrooven, das war auch ganz gut, weil es war natürlich eine wirklich eine extreme Situation, möchte ich mal sagen. Also erstmal mit der Band Queen persönlich zu arbeiten, also es war ehrlich gesagt schon im Vorsingen, in der Audition, wie wir sagen, wirklich krass. Also du singst wirklich vor Brian May vor, seine Musik und Roger Taylor saß auch noch da. Und das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Da gibt's auch wirklich noch eine lustige Anekdote zu. Ich war wirklich sehr, sehr nervös in der letzten Runde. Ich musste dann nochmal rein, wie das so ist, in so Vorsprech- und Vorsingensituationen. Es ist nicht so, dass man einmal kurz reingeht und dann ist es vorbei, sondern oft ist dann so, geh nochmal raus, dann kommen später nochmal rein und singen nochmal das oder wir machen nochmal die Szene. Und ich weiß noch, ich bin raus und war auf Toilette und war sehr aufgeregt und dann geht neben mir in der Kabine nebenan die Spülung, es war so eine Unisex-Toilette, damals schon, eigentlich sehr fortschrittlich. Und am Waschbecken stand dann plötzlich neben mir Brian May und dann hat er gesagt, I'm looking forward to see you later. Und da war, da bringt man ja wirklich keinen Ton raus. Später haben wir natürlich zusammen geprobt und gearbeitet und ich muss sagen, Brian ist wirklich einer der nettesten, unkompliziertesten und nahbarsten Menschen, die ich so kennengelernt habe. Man denkt bei so Superstars ja oft, kann man die normal ansprechen? Und der war, ich weiß noch einmal, da haben wir ihn nach der Probe, sind wir alle noch zu McDonald's gegangen im Bahnhof und da hat er dann plötzlich gesagt, ich lade euch alle ein und sich zu uns gesetzt. Das war wirklich ganz besonders. Und für mich hat sich natürlich auch persönlich durch We Will Rock You viel verändert. Ich habe ja in Berlin studiert an der Universität der Künste, habe dann auch meine ersten Karrierejahre dort gemacht, auch am TDW zum Beispiel, und bin dann für We Will Rock You nach Köln gezogen und habe da ja auch meinen jetzigen Ehemann kennengelernt und wir sind dann, sagen wir mal, ins Umland gezogen, aber deshalb ist für mich persönlich natürlich auch We Will Rock You so eine Art Wendepunkt. Und du hast es schon gesagt, ich habe das insgesamt, glaube ich, 8, 9 Jahre nicht in Erstbesetzung gespielt. Ich habe ja 3 Jahre in Köln das gespielt und dann ging es ja noch nach Stuttgart und Berlin und so und man war immer noch irgendwie so dabei. Und es ist auch heute noch so, dass wir so eine We Will Rock You Family eigentlich haben. Immer wieder, dass man Leute wieder trifft, jetzt bei unserem jetzigen Projekt Die Weiße Rose, das, was du ja schon angesprochen hast, da sind einige Musiker aus der We Will Rock You Band dabei, also man verliert sich nicht ganz und das ist eine ganz besondere Verbindung.
Wie ist das denn, wenn man seinen Freund oder dann später Partner kennenlernt, bei der Arbeit ja eigentlich, habt ihr euch da auf der Bühne ineinander verliebt? Oder ich meine, man muss ja sagen, für alle, die es nicht wissen, also ihr habt eben in We Will Rock You auch ein Liebespaar gespielt und wart dann auch privat eins. Wie fühlt sich das an?
Tja, die goldene Regel ist ja eigentlich, man sollte sich bei der Arbeit nicht seinen Partner suchen. Genau. Das ist bei uns im Musical-Bereich natürlich nicht anders. Und dann passiert es eben doch. Wo lernt man Leute kennen bei der Arbeit? Tja, ich kann ja jetzt nur für meine Seite sprechen. Ich fand Alex schon, bevor wir angefangen haben zu proben, cool und interessant. Aber wir hatten uns eben noch nicht wirklich, also wir hatten uns ein, zwei Mal bei einer Audition getroffen. Man kannte sich so. Die Musical-Szene ist ja auch nicht so riesengroß, ne? Also man hat die Namen dann schon mal gehört oder sich kurz unterhalten. Tja, wie passiert sowas? Man probt miteinander, man hat Spaß, man lernt sich näher kennen und natürlich mussten wir auch auf der Bühne ein Liebespaar spielen, dann hat man sich sowieso schon mal geküsst, dann gab es diese eine Szene, da erinnerst du dich ja wahrscheinlich dran, ja, wo dieser Truck nach unten in die Bühne fuhr, nach Who Wants to Live Forever, am Ende von Who Wants to Live Forever der erste Kuss, dann gehen sie in diesen Truck, ziehen den Vorhang zu und fahren runter. Ja gut, dann passiert es dann vielleicht mal, dass man nicht direkt aufhört mit dem Bühnenkuss, sowas kann dann passieren. Und ja, du weißt ja selber, Anfänge von Beziehungen sind ja nicht, das hat sich dann so angebahnt, das ist ja nicht so, jetzt ist es so und dann irgendwann war es aber klar, dass es vielleicht dann doch mehr ist als irgendwie so eine Bühnenliebschaft, sagen wir mal.
Eine schöne jetzt bescheuert Geschichte.
An. Ja, ist auch. Wenn man, ja, und dann haben wir ja mein zweiter Sohn, also ich hatte ja schon einen Sohn, meinen großen Sohn, bevor ich Alex kennengelernt habe. Und mein zweiter Sohn war ja dann schwanger während des dritten Jahres in Köln. Und die ersten Tritte habe ich auf der Bühne gespürt. Ich habe noch bis zum Anfang siebten Monat, sechseinhalbsten Monat habe ich noch gespielt. Und die ersten Tritte waren bei We Are The Champions. Das ist so eine schöne Geschichte, die ich erzähle. Und ich weiß noch, dass ich da einen Kollegen angeguckt habe und hingezeigt habe, so nach dem Motto, er hat getreten und er war völlig aus dem Häuschen. Ja, das sind natürlich schöne Geschichten. Vor allem, weil mein kleiner Sohn, der Jona, um den es eben jetzt ging, der spielt selber sehr gut Gitarre, mittlerweile singt und hat Brian May jetzt auch persönlich getroffen bei der letzten We Rock You Premiere in Stuttgart. So schließt sich ein Kreis, das sehr war schön. Ihm ganz wichtig. Ja.
Ich glaube, Musical-Darstellerin ist ein Traumberuf für ganz viele in der Schule. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal war ich in Starlight Express mit meinen Eltern.
Oh, das ist ganz speziell, schwierig.
Genau, aber habe ich gedacht, oh ja, ich will das auch. Und hat sich dann schnell rausgestellt, ich habe vielleicht einfach dann doch nicht das Talent, aber... Wie war das bei dir? Also hast du immer schon gern gesungen? Ich habe gelesen, du warst auch in der Musical-AG und
klar,
so. Ja. Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ob man das irgendwie gerne macht, gerne singt oder ob man sich dann entscheidet, okay, nach dem Abi, ich will jetzt wirklich diesen Weg gehen.
Ja, also ich wusste das schon eigentlich früh, schon weit vor dem Abi, dass ich das machen möchte. Ja, wie das hat das angefangen? Meine Eltern haben mich relativ häufig mit ins Theater genommen. Und da habe ich dann so Sachen gesehen wie Linie 1 oder My Fair Lady und natürlich auch andere Dinge, auch meine Oper oder Schauspielstücke mochte ich natürlich auch gern. Aber diese Verbindung von Sprechtext und Musik, die mir eben auch gefiel, also die ich auch so hören wollte, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und ich mag es bis heute, dass man eben diese verschiedenen Bausteine hat, um die Geschichte zu erzählen. Im Idealfall ist es ja nicht so, die Geschichte wird erzählt und dann kommen noch ein paar Songs dazu, sondern die Songs werden auch genutzt, um die Geschichte zu erzählen, weiterzubringen oder innere Einblicke in die Charaktere zu geben. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Handlung ist da und jetzt erzählt mal kurz irgendein Charakter eine Geschichte, die keiner braucht, weil sie keine Relevanz für eben wirklich die Handlung hat. Da gibt es natürlich auch sehr unterschiedlich gute und schlechte Musicals. Das ist ja auch ein großes Thema, warum Musical oft so in der Kritik ist. Aber ich mochte das immer sehr gerne, dass man eben verschiedene Genres nutzt und wollte mich, ehrlich gesagt, ich war auch in der Schauspiel-AG übrigens, in der Musical-AG, in der Schauspiel-AG, war auch in diversen Chören und Gesangsensembles und ich fand es toll, dass ich mich nicht wirklich festlegen musste, nur singen oder nur Schauspiel. Und ja, hab dann mit 16, da hatte ich schon Gesangsunterricht in der Musikschule, ganz normal, wie das ja viele machen, da hatte ich irgendwie so einen Aushang gesehen von dem Bundesgesangswettbewerb, der die Endrunde in Berlin hat, aber es gab so eine Vorrunde in Hagen im Theater. Und ich bin da einfach mal hingegangen, ohne zu wissen, ob die sich kaputt lachen und denken, was will die denn hier? Oder ob ich irgendwie vielleicht da weiterkomme. Und ich bin weitergekommen nach Berlin in diese Runde und habe da eben dann Lehrer auch aus der Universität der Künste kennengelernt. Die saßen in der Jury, haben hinterher so Beratungsgespräche gemacht. Und da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, dass ich das machen könnte. Also auf jeden Fall haben die mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich mich da auf keinen Fall bewerben könnte. Und ab dem Zeitpunkt war für mich ganz klar, darauf arbeite ich hin. Und dann habe ich noch sehr verstärkt Tanzunterricht genommen, weil ehrlich gesagt, das war nie meine Stärke. Ich war jetzt nie jemand, der mit 4 Jahren mit Ballett angefangen hätte oder so, und habe dann wirklich diese 3 Jahre Oberstufe genutzt, um Ballettunterricht, Step, Jazzdance, Modern, alles irgendwie so häufig wie möglich reinzuballern, damit ich irgendwie die Möglichkeit hatte, diese Aufnahmeprüfung zu bestehen, weil das ist in unserem Beruf ja nicht die größte Hürde, aber eine sehr große Hürde, eine Aufnahmeprüfung an einer guten, renommierten Schule zu bestehen, weil das auch oft der Türöffner für Auditions und Vorsingen ist. Das ist ja im Schauspielbereich nicht anders. Ne? Das ist ja schon ein bisschen eine Visitenkarte, die auf deinem Lebenslauf steht, auf welcher Schule du warst. Und ja, es hat zum Glück dann schnell geklappt und es war auch eine tolle Zeit und für mich eine ganz tolle Ausbildung in Berlin.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie das war, als du dann da hingefahren bist, um da dich zu bewerben? Wie viele Leute waren da? Wie viel haben die genommen? Also wie muss man sich das vorstellen?
Naja, es werden ja erstmal nicht alle eingeladen, glaube ich. Wie viele Leute waren da? Das waren ja dann mehrere Tage Vorrunden, deshalb habe ich in den Vorrunden nicht alle gesehen. Ich schätze mal, dass sich auf, bei uns waren es 12 Plätze, die vergeben wurden, 200-300 Leute bewerben. Im Schauspiel sind es noch viel mehr. Bei uns fallen ja schon mal die raus, die nicht singen können. Also, also idealerweise. Ja. Diese Vorrunden sind relativ knapp. Hast du vielleicht 10 Minütchen, wenn du Glück hast, wenn du dich gut anstellst, hast vorbereitetes Material, singst natürlich ein Lied, hast eine Schauspielszene. Damals mussten wir auch noch einen selbst choreografierten Tanz vorführen. Das war für mich natürlich das größte Hindernis. Und dann kommt man in so eine Endrunde. Da ist man dann 2 Tage, meine ich, zusammen als Gruppe. Da sind dann, waren da vielleicht noch 30, 35 über, die dann wirklich über 2 Tage in allen Bereichen getestet werden. Dann hast du Tanztraining zusammen, du hast Schauspiel-Impro. Situationen, wo du beobachtet wirst, dann natürlich nochmal Gesangsrunden und dann wird mit dir auch gearbeitet, vielleicht mal an dem Song oder an deiner Szene. Dann wird geschaut, kannst du Regieanweisungen aufnehmen, kannst du Dinge umsetzen oder bist du total festgefahren und kannst nur die eine Sache bedienen. So wie man sich das eigentlich vorstellt. Man wird wirklich durchgetestet. Natürlich sowas wie Musikalitätsprüfung gab es auch und ein bisschen Musiktheorie, sowas. Und natürlich ein persönliches Gespräch. Das ist auch sehr wichtig und ich glaube, das wird hinterher im Beruf auch umso wichtiger. Es ist ein Beruf, der sehr, sehr fordernd ist. Klar, das kannst du vorher nicht wissen, aber es ist wichtig, dass man sich Gedanken macht, wofür entscheide ich mich da eigentlich? Ne? Du hast eben gesagt, es ist ein Traumberuf für viele, aber wenn du natürlich dann bei 10 Auditions warst und kein Job hat geklappt und du weißt nicht, wie du dein Einkommen stemmen sollst, kann das auch ein ganz schrecklicher Beruf sein. Dann hast du nie Sicherheit auf längere Sicht. Du hast höchstens Jahresverträge. Wenn du jetzt in einem super Blockbuster bist, wo du weißt, der läuft 2 Jahre, hast du gute Chancen, noch ein Jahr dranhängen zu können. Aber viele Engagements sind auch kürzer. Dann bist du an Stadttheatern meist für eine Spielzeit Gast. Kannst nicht immer Gastverträge an Stadttheatern verbinden, weil dann vielleicht 2 Vorstellungen auf demselben Samstag liegen und wirst natürlich dann immer nur für 3 Vorstellungen im Monat oder so gebucht. Also es kann schon sehr herausfordernd sein, ein Leben zu gestalten in diesem Beruf, vor allem wenn man Familie will. Das wird jetzt immer besser, weil es immer mehr Frauen wollen und sagen, ich will aber trotzdem Familie und ich schaffe das auch. Und die Arbeitgeber werden natürlich auch offener und planen das mit ein. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein Beruf, wo du einfach funktionieren musst und deine Leistung bringen musst. Im Höchstfall 8-mal die Woche, aber auch 6-mal die Woche ist durchaus anstrengend oder eben Kombination von verschiedenen Engagements. Wenn junge Leute mich fragen, ich will mal ein paar Tipps und so, was soll ich denn machen? Und wenn dann schnell die Frage kommt, was verdient man denn da so? Dann sage ich meistens, also wenn du dir die Frage jetzt schon stellst, dann ist vielleicht irgendwie ich glaube, man braucht schon das Gefühl, was anderes geht eigentlich nicht. Mhm. Weil man muss sehr viel investieren und wenn man dazu nicht bereit ist, wird man auf jeden Fall schwierige Momente haben. Klar, jeder ist für sich selber verantwortlich und vielleicht kann man es auch anders machen, aber Ja, das ist mit sehr viel Leidenschaft und Einsatz verbunden. Wie natürlich eigentlich alle Berufe, um Gottes Willen, ich will das nicht schmälern, aber auch dieses ständige Umziehen, flexibel sein.
Aber ja. Wie, du hast das schon angesprochen, wie hast du das gemacht? Du hast zwei Kinder, also wenn man überlegt, zum Beispiel Viva Rock You, da war montags spielfrei, dann war es unter der Woche jeden Abend und am Wochenende gab es immer zwei Vorstellungen, Samstag, Sonntag.
Ja.
Und natürlich auch eben abends lang, also das sind ja sehr ungewöhnliche Arbeitszeiten. Wie hast du das hingekriegt, das dann mit den Kindern, mit der Familie zu vereinbaren?
Genau, also da hatte ich ja erst einen Sohn, ne? Den habe ich ja schon aus Berlin quasi mitgebracht, den habe ich relativ früh bekommen, den Mo. Und vielleicht war das für mich auch ein Glück, dass ich von Anfang an meine Karriere eigentlich durchgestartet habe mit Kind. Ich musste mich dann nicht umstellen oder jetzt kommt der große Cut und jetzt bin ich Mama, jetzt ist alles anders, sondern meine ganze Karriere war mit Kind. Und wie habe ich das geschafft? Mit einer ganz tollen Familie im Rücken, also ohne meine Mama, aber auch meine Schwester, die in Berlin wohnte und auch dort studiert hat. Die dann, meine Mama ist immer gekommen, wenn ich eine Probenphase hatte, damit ich auch tagsüber weg konnte. Sonst, wenn die Probenphase vorbei ist, dann hast du ja nur in Anführungsstrichen noch die Vorstellung. Aber eine Probenphase über 6 bis 8 Wochen, wo du jeden Tag von, was weiß ich, 10 bis 19 Uhr probst, das sind natürlich sehr lange Zeiten, die du weg bist. Ja, meine Familie hat mich immer sehr unterstützt und ich hatte, als ich dann nach Köln, oder ich hatte auch immer gute Babysitter, muss ich auch sagen, ich hatte da viel Glück und als ich nach Köln gekommen bin, habe ich mit einer ehemaligen Schulfreundin zusammengelebt, die mich auch unterstützt hat und die war beim Kölner Spielezirkus und hat mir die coolsten Babysitter überhaupt vermittelt. Ich hatte 2 Studenten, die den Moritz betreut haben, oder eine Studentin, ein Student, und die haben das im Wechsel gemacht, die haben dann manchmal ihn beim Musical Dome abgeholt, sind mit ihm, wir haben in der Südstadt gewohnt, da hingefahren und bis ich dann, natürlich war Moritz ja auch noch klein, dann um 8, 9 war ja dann auch Ruhe, also denke ich, bilde ich mir so ein, dann haben die eben gewartet, bis ich um 11 oder was nach Hause kam und ich hatte da wirklich Glück. Und glaube, dass das auch ganz gut organisiert war. Und dadurch, dass ich tagsüber ja viel Zeit hatte und mit Moritz eigentlich viel im Volkspark auf dem Spielplatz war und er ja auch im Kindergarten war natürlich in der Südstadt und so weiter, habe ich eigentlich das Gefühl, dass das ganz gut organisiert war. Und am Wochenende, die Doppelshows, die du schon angesprochen hast, das ist natürlich Herausforderung. Da habe ich ihn, freitags nachmittags vor der Abendshow zu meinen Eltern gebracht und dann ist er samstags die Doppelshow bei meinen Eltern geblieben. Also in Korschenbruch, genau. Und dann habe ich sonntags nachmittags noch gespielt und hatte immer sonntags abends frei verhandelt quasi. Mhm. Also da habe ich dann, ich hatte nur einen 6-Show-Vertrag als Scaramouche und habe ihn dann nach der ersten Show abgeholt und dann waren ja die 2 freien Tage erstmal.
Aber es ist schon viel Organisation. Also das hört man schon raus, dass das eben kein Job ist, wo das irgendwie leicht zu vereinbaren ist. Aber du hast das Gefühl, das wird besser?
Ja, also ist das nicht immer viel Organisation?
Doch,
in jedem
stimmt.
Beruf? Ich weiß nicht, bei dir ist es ja vielleicht auch so oder bei vielen, die auch tagsüber arbeiten. Ich denke manchmal, die haben ja tagsüber dann nie Zeit, ja. Die Armen. Die müssen dann gucken, dass das Kind pünktlich in der Schule ist, weil sonst kommt man selber zu spät zur Arbeit. Ich habe ja dann morgens oft nicht so den Druck. Für mich wäre es cool gewesen, der Kindergarten hätte nicht pünktlich um 8:30 immer gestartet und die Türen zugemacht. Ich saß sehr oft mit meiner später sehr guten Freundin Erika draußen und wir mussten warten, bis die Tür wieder aufging, weil wir leider zu spät waren. Das war für mich nicht die ideale Zeit. Ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Mhm. Ich hatte dann oft tagsüber mehr Zeit mit meinem Sohn. Organisieren muss man das, glaube ich, immer.
Das stimmt. Hast du das Gefühl, also ich habe ja eben erzählt von dieser Starlight Express-Erfahrung, das wird so Anfang der 90er gewesen sein. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass sehr viele DarstellerInnen da einen echt sehr ausgeprägten Akzent hatten. Mhm. Also die meisten Englisch. So.
Ja.
Weil es wahrscheinlich einfach damals noch nicht genug deutschsprachige DarstellerInnen gab. Wie hat sich das verändert? So, ich meine, das sind jetzt 30 Jahre her.
Ja.
Also die, sag ich jetzt mal, Musical-Welt in Deutschland. Weil mein Eindruck ist, also wenn ich jetzt Musicals gesehen habe, dass das nicht mehr so ist. Das ist ja auch nicht schlimm, aber es ist eben aufgefallen, dass es offensichtlich nicht so viele aus dem deutschsprachigen Raum gab.
Ja, Also ich finde das mitunter schon manchmal schlimm. Also wenn man sich ein Stück anguckt, man versteht den Text ja, nicht. Gut, das ist natürlich nichts, was man toll findet. Ich finde es schon wichtig, dass sich das auch verändert hat. Ja, das liegt natürlich, wie du sagst, daran, dass es jetzt mehr Schulen gibt in Deutschland, die ausbilden. Dass es überhaupt dieses Verständnis mehr dafür. Es gab ja diese Welle in den 80er, 90ern, wo plötzlich überall in jeder Stadt ein Musicalhaus gebaut wurde. Es fing an mit Cats, Phantom der Oper, dann ging es los und dann war der die totale Welle. Das geht ja eher wieder zurück, würde ich sagen. Mhm. Und in diesem Zuge sind die ganzen Schulen auch oder haben Universitäten, wo man vorher nur Schauspiel oder Operngesang studieren konnte, diesen Zweig dazugenommen. Also die Ausbildung ist einfach angeboten worden. Sehr früh gab es die Stage School in Hamburg, die gibt es auch immer noch. Dann jetzt die UdK in Berlin, wo ich war. Die Folkwang-Universität in Essen hat einen Studiengang aufgemacht in München an der August-Everding gibt es einen Studiengang und es wurden einfach immer mehr deutschsprachige Schulen, die dementsprechend dann eben auch Darsteller ausgebildet haben. Und deshalb glaube ich, dass das, was du siehst, dass die Entwicklung eben so ist, dass man die Leute immer besser versteht, dass das durchaus so ist. Ne? Und das wird auch den Regisseuren immer wichtiger. Ich finde, am meisten fällt es noch auf bei Importen aus vom Broadway oder vom West End. Das ist dann das englische oder amerikanische Team, die dann selber oft kein Deutsch sprechen. Denen fällt das nicht so auf, wenn der Akzent sehr groß ist. Da wird dann eher mal was durchgewunken, als wenn du einen Regisseur hast, der selber Native Speaker ist und der da eben sehr drauf achtet. Also mir ist es sehr wichtig und es kommt natürlich auch auf das Stück an, wie wichtig das ist. Und natürlich gibt es auch andere Aspekte, die man natürlich bedienen können muss. Bringt natürlich auch nichts, wenn du die Choreo nicht tanzen kannst. Dafür versteht man dein Deutsch. Das ist mitunter im Casting natürlich gar nicht so leicht, vielleicht oft, da alle Positionen zu finden. Aber da ich finde, dass dieses Erzählen der Geschichte und die Menschen damit in den Bann ziehen, zu faszinieren, Spannung aufzubauen oder sie mitzureißen, emotional zu berühren. Ich glaube, dass das nur geht, wenn du dich mit den Charakteren verbindest oder eine Beziehung aufbaust. Und wenn du sie kaum verstehen kannst, ist das, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, es tut jedem Stück gut, wenn man die Menschen wirklich mitnimmt.
Hast du denn das Gefühl, du hast es ja eben gesagt, Musical ist so ein Genre, das vielleicht auch gerade in Deutschland, muss man sagen, immer so ein bisschen belächelt wurde. Also wenn man jetzt an Broadway guckt oder West End oder so, das ist ja super anerkannt. Da gibt es große Preise und große Stars und das stellt, glaube ich, niemand in Frage. Und in Deutschland ist es schon oft so, dass Leute sagen, ah nee, also ich gehe gerne ins Schauspiel oder in die Oper, aber also Musical, nee, das ist mir irgendwie alles zu cheesy, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Hast du das Gefühl, das verändert sich oder hat sich verändert? Und kannst du verstehen, woher das kommt?
Ich kann es mir erklären. Also diese Unterteilung ist in Deutschland wirklich sehr extrem. Man sieht ja, wenn man nach Hollywood guckt, da gibt es ganz viele Hollywood-Schauspieler, die man aus großen Filmen kennt, die eigentlich Musical-Darsteller sind. Da sind die Grenzen gar nicht so strikt. Und bei uns ist es schon so, dass ein großer Unterschied gemacht wird zwischen U und E. Und ich glaube, durch diese Entwicklung, die wir eben auch beschrieben haben, diese großen Häuser, die aufgepoppt sind, diese bestimmte Art von Musical, was ja einen sehr hohen Unterhaltungscharakter oft hat, weil natürlich, das waren immer sehr große Häuser, du musst viele Tickets verkaufen, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, das sind alles private Investoren gewesen. Wir reden hier nicht von subventionierten Häusern, sondern von Menschen, die das alles selber aufbringen mussten und gucken mussten, dass es gut genug läuft, damit man das bezahlen kann. Ne? Also das ist ja doch ein Unterschied in der Kultur, ob du subventioniert wirst oder nicht. Deshalb hatten diese großen Stücke oft einen sehr wirtschaftlichen Ansatz und natürlich wird dann geguckt, dass möglichst viele sich dafür zusammengebracht werden, die das sehen wollen. Das heißt, du musst irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und das hat vielleicht dann auch diese Leichtigkeit oder diese oberflächliche Unterhaltung, möchte ich mal sagen, die es ja für viele Leute vom Anschein an hat, dann irgendwie mitgeprägt oder beziehungsweise die Sichtweise in Deutschland auf Musical geprägt, weil das verbindet man mit Musical, diese großen Unterhaltungsshows. Das ist aber ja gar nicht Musical. Das ist ja so, als würde ich sagen, Filme, das sind nur Hollywood-Blockbuster. Aber es gibt ja noch viel mehr. Es gibt Arthouse-Filme, es gibt gerade in dem Bereich ja so viele unterschiedliche Dinge, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Und das ist im Musical eigentlich auch so. Nur in Deutschland tut man sich damit sehr, sehr schwer. Wenn es mal ein, also ganz viele Stadttheater, Opern, Schauspielhäuser, ganz viele von denen machen Musical-Produktionen. Mhm. Im Idealfall nennen sie es dann auch noch Musical. Oft wird es auch gemacht, um einfach Kohle zu verdienen, weil man weiß, das Publikum sieht gerne Musical-Produktionen. Wenn es aber dann ein bisschen anspruchsvoller ist, wird es gerade im Schauspiel gerne, ja, das ist ja Theater mit Musik. Das ist ja kein Musical. Mhm. Aber das ist für mich Musical. Theater, ein Theaterabend mit diesen Aspekten, Sprechtheater, Musik dabei, vielleicht noch Bewegung, Tanz. Das haben wir ja in, also ich finde, dass die Grenzen da so fließend sind, dass mich diese Unterteilung und dieses strikte Abgrenzen wollen von den Genres gegeneinander, das geht mir so auf den Kieker, das kann ich dir gar nicht sagen, weil wir uns damit so limitieren und auch versuchen, das ist ja oft ein Versuch, Seins irgendwie zu halten, also sich irgendwie abzugrenzen, ja, die Musical-Leute, weil, und dann wollen die auch noch, und dann verdienen die auch noch Geld und sowas übrigens weit gefehlt immer so ist, ne? Aber das ist der Eindruck, den viele haben. Und dann will man sich irgendwie distanzieren und nee, wir machen aber mehr Kunst und das ist ernsthafter. Und klar, es gibt bestimmt Musicals, die sehr oberflächlich sind und wo man sagen kann, das ist keine Kunst, aber es gibt auch durchaus Schauspiel-Boulevardstücke, die so sind, wo man sagt, okay, ist das wirklich Kunst? Dieses Abgrenzen und eine bestimmte Eigenschaft nur einem Genre dann zu schreiben, das finde ich ganz schwierig. Es gibt auch Opern, zu denen ich echt keinen Zugang habe und wo ich denke, okay, ernsthaft. Ich finde, es gibt in jedem Bereich ganz tolle Produktionen und tolle Menschen, die ein tolles Theatererlebnis schaffen, die mit viel Herz und Leidenschaft Geschichten erzählen, die Zuschauer in ihren Bann ziehen. Und dieses Labeln sollten wir einfach mal lassen. Also
ein sehr guter Appell, wie ich finde.
Ja.
Erzähl mal, du hast es eben gesagt, du hast dann in Berlin studiert. Wie ging das dann weiter? Also man studiert, das ist ja schon mal super, man hat diesen Platz, aber wahrscheinlich ja. Weiß man ja auch direkt, oh Gott, jetzt muss ich aber auch irgendwie schon zusehen, vielleicht auch eben dann schon während des Studiums, dass ich mich irgendwie schon so ein bisschen positioniere, weil ich kann mir vorstellen, dass dann der Schritt wirklich in den Job auch nicht so leicht ist, oder?
Ja, also erstmal ist es so, dass man die ersten 2 Jahre Auftrittsverbot hat bei uns. Das ist ja wie an den Schauspielschulen meistens auch so, weil man erstmal sich nur auf diesen Unterricht konzentrieren soll und nicht schon in dieses Performen, was ja dann noch eine bestimmte Erwartungshaltung von außen vielleicht mit sich bringt, parallel macht, weil man, es geht erstmal darum, neu anzufangen, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und dann darf man langsam beginnen. Ich hatte irgendwie das Glück, dass ich im 4. Studienjahr schon ein Engagement hatte und das auch machen durfte. Das war gar nicht so selbstverständlich, dass sie mir das erlaubt haben. Und damit bin ich schon ziemlich gut so in die Musical-Szene reingewachsen, würde ich sagen. Es war damals der Glöckner von Notre Dame, das war eine Uraufführung, die am Potsdamer Platz, als der Potsdamer Platz überhaupt erst neu gebaut wurde und dieses Potsdamer Platztheater, was man jetzt immer aus den Berlinale Einspielungen kennt, weil da immer die großen Filme gezeigt werden. Da haben wir mit dem Glöckner von Notre Dame damals das Theater eröffnet, haben allerdings in New York am Broadway oder irgendwo da in so einem Probenstudio geprobt. Das war schon sehr aufregend. Und dadurch hatte ich einfach das Glück, schon viele Leute kennenzulernen. Und das ist natürlich auch wichtig. Du kennst Leute, dann wirst du wieder bei dem Vorsingen eingeladen. Dann hat der dich schon mal gesehen, dann darfst du dich da nochmal zeigen. Und ja, und dann gibt es diese Ausschreibung von Auditions, wenn neue Stücke ausgeschrieben werden. Und da bewirbst du dich ganz normal. Und da muss jeder von uns immer wieder durch diesen Prozess. Also es ist nicht klar, gibt es das mal, dass du vielleicht so bekannt bist und der Regisseur kennt dich, dass du vielleicht direkt einen Anruf bekommst, aber eigentlich dieses sich immer wieder vorstellen, immer wieder bei Null anfangen in der ersten Runde, das haben wir eigentlich alle. Das habe ich auch immer noch und das gehört dazu, sich immer wieder zu beweisen und dann gehst du dahin und dann hast du Glück oder Pech. Ich hatte zum Glück aus meiner Sicht, hat es gut geklappt. Ich habe dann diesen Glöckner von Notre Dame, dann habe ich ein paar kleinere Sachen, dann eben Les Miserables in Berlin, das war sicherlich auch ein tolles Erlebnis, tolle Produktion einfach und ja auch ein Stück, was man ja mal gern gespielt haben will, ne? Ein sehr schönes Musical. Und dann kam eben schon We Rock You und dadurch, dass es natürlich auch so viel Aufmerksamkeit bekam, hatte man dann schon irgendwo einen ganz guten Stand und Leute kannten ein und das öffnet dann auch Möglichkeiten für Jobs danach. Ja.
Wie schwer ist das eigentlich? Also ich denke immer, die Zuschauer, die da hinkommen, klar, es gibt welche, die sehen das vielleicht auch zum dritten, vierten Mal, aber viele, die sehen es zum ersten Mal. Mhm. Du spielst das jetzt 6-mal die Woche. Hast vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder Kopfschmerzen oder schlechte Laune oder was auch immer, irgendwas nicht gut gelaufen. Und man weiß aber die da hinkommen, für die muss ich das ja jetzt wieder so spielen, dass es eben für sie ein Erlebnis ist. Also wie schwer ist das dann wirklich immer, sich auf den Punkt zu konzentrieren, zu fokussieren? Ich meine, es ist ja trotzdem irgendwie dann auch, es ist halt dein Joballtag ja trotz allem, aber die Erwartungshaltung von denen, die da quasi dir zugucken, ist ja extrem hoch. Die wollen ja was ganz Besonderes erleben in dem Moment.
Ja, ich glaube, das ist auch der Anspruch, den man haben muss und warum man diesen Beruf ergreift, dass man selber ja so viel Leidenschaft hat und immer, wenn man auf die Bühne geht, das wie so ein, ja, Zauber ist jetzt ein großes Wort, aber es bedeutet ja immer etwas für einen. Es ist ja nie, dass es dich ganz kalt lässt, so jetzt gehe ich mal auf die Bühne, da sitzen 1000 Leute, ja gucke ich mal, was heute rauskommt. So ist es ja nicht, sondern also ich habe auf jeden Fall den Anspruch, jeden Abend, meine beste Show ist jetzt vielleicht übertrieben, aber dass man immer wieder neu rangeht und das auch, das, was du sagst, hatte ich auch oft wirklich im Kopf. Also gerade bei diesen teuren Ticketpreisen, du weißt einfach, dass Leute da vielleicht drauf gespart haben, dass es für diese ein besonderer Tag ist, und es war mir nie egal, ob ich das erfüllen kann oder nicht. Und natürlich, du machst dich auch warm, du singst dich ein, du hast ein Physical Warm-up, du bleibst im Shape oder versuchst es zumindest, also dass du das auch leisten kannst so oft. Das ist natürlich eine Disziplinsache auch. Manchmal denke ich, dass man es auch im Musical-Bereich, je nachdem, welches Stück du spielst, kann man das auch mit Hochleistungssport vergleichen. Also gerade auch die schweren Partien, eine Freundin von mir, die dann in Wicked, Elphaba oder so, wenn du sowas 6-mal die Woche singen musst, das ist mit ganz großer Disziplin verbunden. Du kannst nicht abends dann noch bis 2 Uhr öfter mal weg und dir ordentlich einen hinter die Binsen kippen, sondern du musst schon auf dich achten, und das ist Teil des Berufs. Also klar, mal mehr, mal weniger, kommt auf die Position an, und wir haben auch sehr viel Spaß, weil das ist manchmal, wenn du so eine neue Produktion probst, wie Klassenfahrt. Also du bist ja aus ganz Deutschland oder auch aus ganz Europa oder wo auch immer her, kommen die Leute zusammen, es ist sehr international, alle kommen zu diesem einen Grund zusammen, dieses Stück jetzt einzuproben, und das ist schon was Besonderes und eine besondere Stimmung und auch viel Spaß und tollen Momenten verbunden. Also als wir We Rock You gespielt haben in Köln, das war also die ersten Vorstellungen, da haben wir uns ganz oft gefühlt wie Rockstars. Die Leute sind so abgegangen. Ich weiß noch einmal, gab es eine Vorstellung da nach der Zugabe, dann kommt noch Bohemian Rhapsody am Schluss, und dann fing plötzlich der ganze Saal an, und mittlerweile, seit ich bei Himmel und Kölle spiele, weiß ich, dass es das, glaube ich, auch nur in Köln gibt, der ganze Saal angefangen zu singen, oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Aber wirklich 1400 oder 500 Leute, jetzt müsste ich genau nachgucken, wie viele in den Musical Dome gehen. Aber und das sind Momente, die dir natürlich auch ganz viel zurückgeben. Aber klar, auf der anderen Seite darf man auch nicht verschweigen, dass es dann auch die schwierigen Momente gibt. Was weiß ich, du warst erkältet, kommst zu früh zurück, singst auf deine Stimme drauf, wirst heiser, bist 3 Tage raus, kommst wieder, es geht immer noch nicht so richtig. Dann hast du was mit der Stimme, gehst zum HNO-Arzt, der sagt, ah, sie müssen jetzt mal 4 Wochen aussetzen oder so. Also es gibt diese Angst, nicht zu funktionieren, die Leistung nicht zu bringen, und auch der große Druck, der ja damit verbunden ist, weil natürlich, wenn du in deinem Job mal nicht so einen guten Tag hast, wie du eben gesagt hast, kriegt ja jeder mit, ne? Also und das ist mitunter auch nicht leicht wegzustecken. Also es ist schon mit einem hohen Druck verbunden, den man noch aushalten können muss. Und ich glaube, jeder Darsteller hat auch mal eine schwierige Zeit, wo er sich durchkämpfen muss. Sei es, weil die Jobs ausbleiben, oder sei es, weil Stimmprobleme kommen oder körperliche Probleme, Bandscheibenvorfall oder eine Verletzung, wenn du dir ein Bein brichst oder irgendwas, dann bist du lange raus, dann musst du dich wieder hochtrainieren. Das ist ja, genauso wie für Sportler. Es gibt es ja in vielen Berufen, ne, dass man da extrem anfällig ist und auf sich sehr achten muss.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Also im Schauspiel ist das so, dass viele Schauspielerinnen erzählen, dass wenn man so, weiß ich nicht, die 40 überschreitet, dass es schwieriger wird, weil es einfach weniger gute Rollen gibt. Also weil viele Rollen für eher junge Leute ausgelegt sind. Ist das im Musical-Bereich auch ein Thema oder ist das irgendwie, sind die Rollen da so divers aufgestellt, dass du sagen würdest, nee, das Problem sehe ich nicht so. Ich meine, klar, so eine Scaramouche, die ist ja eigentlich irgendwie jugendlich, also dass man die jetzt vielleicht mit 60 nicht mehr spielt, nee, ist klar.
Wäre vielleicht genau. Jetzt nicht so eine gute Wahl.
Aber wie ist das? Also auch wenn du jetzt merkst, wenn man älter wird, ist das irgendwie ein Thema oder nicht so?
Doch, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, das ist also erstmal, wie du schon sagst, es gibt viele Rollen, die wirklich auch auf die Jugendlichkeit ausgelegt sind. Dann in den Ensembles sind natürlich auch vor allem junge Leute oft. Es gibt immer auch ein paar mittelalter oder ältere Rollen in den Stücken, aber eben nicht so viele. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele, wenn sie älter werden und Familie gründen oder irgendwie keine Lust mehr haben, immer rumzureisen und so, dass sie sich selber auch umorientieren. Das ist für viele so ein Beruf ist, den mache ich 15, vielleicht 20 Jahre auf einem hohen Niveau und dann ja, kann ich vielleicht als Lehrer weitermachen oder ich mache noch eine Ausbildung als Coach hinterher oder man ist ja doch sehr weit aufgestellt in der Ausbildung eigentlich. Wir haben ja gerade die Musical-Ausbildung ist sehr vielseitig. Und dieser Umgang mit Menschen auch, das ist ja auch durchaus ein Talent, was man dann hat und was man auch in anderen Bereichen gut brauchen kann. Ne? Und ich habe eher das Gefühl, dass viele irgendwann sagen, nee, ich habe einfach keine Lust mehr, immer wieder dieses Vorsingen, mich immer beweisen müssen, immer wieder neu anfangen, dann immer nur ein halbes Jahr was haben, immer dieser Druck, die dann ab und zu vielleicht noch was machen, aber eben ein zweites Standbein haben oder eben sesshaft werden, an einem Ort bleiben wollen und sich deswegen ein bisschen anders orientieren. Ich glaube, dass man komplett gar nichts mehr in die Richtung macht, weiß ich, ist wahrscheinlich schwierig. Mindestens bei der Oma auf dem 80. Geburtstag singt man auf jeden Fall noch oder bei irgendwelchen Feiern oder Hochzeiten von Freunden. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sich DarstellerInnen, vor allem die, mit denen ich oft auf Auditions war, dass da viele sich zurückziehen und dann vielleicht andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Mhm. Und ja, es wird sicherlich nicht einfacher mit dem Alter, weil es weniger ältere, reifere Rollen gibt. Und ja, ich glaube, ich habe da echt Glück jetzt auch mit Himmel und Kölle. Meine Rolle ist so ein bisschen alterslos. Auf jeden Fall kann ich sie auch noch spielen, wenn ich 70 bin. Ich habe das nicht vor, aber wer weiß, was noch kommt. Aber was eben auch ist, was auch viele Kollegen machen und ich ja jetzt auch sowohl in den Lehrbereich gehen, aber auch auf die andere Seite wechseln, dass man eben entweder Stücke schreibt oder inszeniert oder eben in den das von der anderen Seite her betreut, ne, mit seiner Erfahrung, mit seiner Expertise und in diesem Theaterkontext bleibt, aber vielleicht nicht mehr unbedingt dann.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal Himmel und Kölle angesprochen, da müssen wir natürlich jetzt mal draufkommen.
Ne? Genau.
Genau, also noch bis 29. März an alle, die das jetzt hier hören, noch gibt es die Chance, also Tickets kaufen bitte. Ich meine, die meisten zumindest Kölner ZuhörerInnen werden es kennen, aber alle, die es nicht kennen, erzähl doch mal einmal kurz, worum geht's da, was passiert da und wer ist diese Haushälterin, die du da spielst?
Eigentlich eine ganz kleine Nebenrolle, die für die Story gar nicht so wichtig ist, aber so ein schöner Sidekick ist und so ein bisschen die kölsche Art vertritt, auf eine sympathisch schäbige Weise, möchte ich mal sagen. Also die Story ist schnell erzählt. Ein junger Priester kommt frisch vom Priesterseminar im Schwabenland nach Köln. Er wollte eigentlich in ein gemütliches kleines Dorf und wird nach Köln versetzt. Und wir erleben seinen ersten Tag, seine erste Tag-Nacht in Köln. Er gerät, er lernt Kathi kennen, eine Braut, die an dem Abend ihren Junggesellenabschied feiert. Also total realistisch, dass so Begegnungen gibt es, glaube ich, jeden Abend in Köln. Und sie hat aber das Problem, dass sie schwanger ist, allerdings nicht von ihrem Verlobten, den sie am nächsten Morgen heiraten soll, sondern von jemand anders und muss eben diesen Fehltritt ihrem Bräutigam beichten. Und dieser Pfarrer, der Elmar, nimmt sich ihrer an, begleitet sie auf der Suche durch das nächtliche Köln, auf ihrer Suche nach ihrem Bräutigam. Und dabei lernen die beiden sich natürlich kennen und lernen Köln kennen und viele Kölner, originale Kölner Menschen und die Stadt. Und ja, Elmar verliebt sich nicht nur in Kathi, sondern auch in Köln. Und ja, wie das dann ausgeht und ob Kathi dann wirklich ihren Mattes heiratet oder vielleicht sich doch für den Pfarrer entscheidet, das müsst ihr euch dann selber angucken.
Das muss man sich ansehen, genau. Du spielst da die Moni, das ist eben die Haushälterin des Pfarrers,
genau,
die ein wunderbar lupenreines Kölsch spricht. Da habe ich mich gefragt. Da habe ich mich gefragt, das ist ja das eine, also so ein bisschen so tun oder Kölsche Karnevals, die da mitsingen, das kennen wir ja irgendwie alle.
Ja.
Aber ich habe gehört, du hast dich da tatsächlich auch richtig bei der Akademie für uns Kölschsprach vorbereitet. Aber wie schwer ist das eigentlich dann so, wenn man so richtig Kölsch dann singen und sprechen soll?
Also ich habe mir nicht eingebildet, dass das leicht wird. Ich bin Rheinländerin, das ist ja schon mal ganz gut, dass man auf jeden Fall schon mal in diese Richtung, den Zungenschlag in diese Richtung in sich hat, mit der Muttermilch aufgesogen quasi. Aber das Jesekirker Platt, was meine Oma gesprochen hat, ist ja für einen Kölner was ganz anderes. Und das ist ja auch so, aber selbst in Köln, habe ich mittlerweile gelernt, gibt es, glaube ich, auch in jedem Stadtteil noch unterschiedliche Art, Kölsch zu sprechen. Da ist man ja auch durchaus nicht immer einer Meinung. Und mir war aber klar, dass es absolut wichtig ist, dass es authentisch ist und dass ich mir dann nicht erlauben kann, mal so was Halbes zu machen. Und dann habe ich mich an die Akademie für Kölsche Sprache gewendet und habe die wunderbare Alice Herwegen kennengelernt und sie wirklich oft getroffen. Wir haben eigentlich den Text, der noch ziemlich hochkölsch war, ehrlich gesagt, im Originalbuch, zusammen mit den
Hochkölsch?
Habe ich Hochkölsch gesagt, Hochdeutsch wollte ich sagen.
Super
Wort. Ja gut, das war noch Hochkölsch, jetzt nicht mehr. Und habe ich dann eigentlich mit dem Dietmar Jakobs und auch Moritz Netenjakob, wir waren da im engen Austausch und haben das zusammen, ja sagen wir mal, übersetzt sozusagen. Es musste natürlich richtig Kölsch sein, aber es musste auch für Nicht-Kölner, weil natürlich durchaus auch manchmal Nicht-Kölner ins Kölner Theater gehen, verständlich sein. Wir haben dann teilweise einen Kompromiss gefunden, dass manche Sätze gerade am Anfang in meiner ersten Szene tiefstes Kölsch sind. Da merke ich auch immer, wie viele Kölner im Publikum sind, ob es da Lacher gibt oder nicht. Wenn keiner da ist, weiß ich, okay, heute mehr so die von außerhalb. Und es gibt manche Gags, wo dann vielleicht ein Wort ein bisschen hochdeutscher ausgesprochen wird, als es vielleicht das tiefste Kölsch anbieten würde. Aber schon so, dass es auch damit erklärt wird, dass sie ja mit dem Elmar spricht, der ja nur aus dem Schwabenland kommt und selber versucht, dass er sie versteht. Ne? Und ich finde, das ist ganz gut gemacht. Ich meine, die beiden schreiben ja sowieso total coole Szenen und wunderbare Comedy-Gags. Ich meine, ja, Extrawurst ist ja jetzt gerade ein Beispiel, was gerade im Kino war. Ne? Das Stück ist ja auch von den beiden. Und das merkt man einfach, dass das ein ganz toll geschriebenes Stück ist. Ja, aber um auf Alice Herwegen zurückzukommen, sie hat das dann wirklich sehr intensiv mit mir einstudiert und geprobt. Und ja, sie ist mittlerweile leider verstorben. Das ja, ist für mich natürlich, es ist sehr traurig, aber auf der anderen Seite ist es schön, dass ich durch Moni ein Stück von ihrer Sprache, von dem, was sie mir mitgegeben hat, eigentlich jeden Abend noch mit auf die Bühne nehme und das widme ich ihr so ein bisschen.
Sehr schön. Es gibt einen Song, der heißt In Kölle will ich läve. Und dann gibt es eine schöne Stelle, die heißt, und ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig, doch die Stadt hätte ihr Heimnis und damit kritze mich im tiefste Dreck, doch strahlt der Jeck, die Stadt hätte Fehler, so wie ich. Trifft es so auch dein Bild von Köln oder dein Verhältnis zu Köln? Also es geht ja die ganze Zeit in diesem Musical darum, was macht eigentlich diese Stadt aus?
Ja.
Warum lieben die alle so, obwohl sie jetzt nicht die allerschönste ist und so? Wie, ich meine, du bist jetzt auch schon lange hier.
Naja, das ist ja dieses kölsche Gefühl, irgendwie sich so zugehörig zu fühlen, seine Stadt zu mögen. Und ich finde, das trifft es total. Also, weil jeder weiß ja, dass Köln seine Fehler hat. Aber irgendwie findet man es eben doch total cool, hier zu sein und mag Köln und auch die kölsche Art, ne, die ja auch mit dem Dialekt verbunden ist. Oder im Karneval sind ja dann plötzlich alle, reden ja dann alle Kölsch und so. Tja, ich glaube, das trifft schon sehr gut, dieses Verständnis der Kölner auch von sich selber und von ihrer Stadt, dass sie die Fehler sehen und aber eben mit dem liebevollen Auge darüber hinwegsehen. Und ich glaube, deshalb lieben die Leute auch Himmel und Kölle so sehr, weil da wird schon auch ordentlich auf die Kacke gehauen und da wird auch Köln, werden auch viele Gags auf über Köln gemacht natürlich. Und man nimmt sich da nicht zurück. Es ist nicht, sind nicht nur Lobeshymnen auf Köln, aber da kann man dann eben auch über sich selber lachen. Und ich glaube, das holt die Leute auch so ab.
Du bist ja nicht nur in Köln, sondern eben in vielen Orten in Deutschland aufgetreten und die Kölner loben sich ja immer so ein bisschen selber dafür, dass sie eben so eine offene Mentalität und irgendwie jeden sofort ins Herz schließen. Merkt man das auf der Bühne? Ist das anders, wenn man in Köln auftritt als, ich weiß nicht, in Norddeutschland oder in Süddeutschland? Oder kann man das so nicht sagen?
Das kommt ja auch immer sehr aufs Stück an, ne? Also das Letzte, was ich in Hamburg gespielt habe, war das Wunder von Bern. Und das ist ja durchaus ein sehr ernster Stoff, auch an einigen Stellen, ne? Da geht es ja um diesen Spätheimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft, der seinen Sohn eben zum ersten Mal sieht, also aus dem Zug steigt. Mhm. Und diese schwierige Vater-Sohn-Beziehung, da hat man natürlich ganz andere Reaktionen schon von der Thematik her als jetzt bei Himmel und Kölle, wo es ja sehr darum geht, die direkte Verbindung zum Publikum zu haben. Was ich glaube, was wirklich einzigartig ist und was wir auch oft rückgemeldet wird, wenn ich mal Gäste habe, die nicht aus Köln sind, die dann, wir haben eine so eine Szene, da geht es darum, um das Kölner Echo, dass die Kacheln in Köln so zueinander aufgestellt, also die Kacheln an den Häusern so zueinander aufgestellt sind, dass wenn du ein Lied anfangs singst, die Kacheln für dich das Lied zu Ende singen. So, das ist bei uns natürlich dann das Publikum und du einen Satz und der ganze Saal fällt ein und singt dir dieses Lied als perfekter Chor zu Ende. Und wir haben ehrlich gesagt am Anfang so dem Tonmann und auch dem Caller gesagt, ey, wenn da mal keiner singt, ey, das wäre ja so peinlich und so awkward. Guckt euch den Text an, dass ihr dann damit singt, damit wenigstens irgendwas zurückkommt. Ja, das hat man kein Mal gebraucht. Es ist wirklich so, dass da immer alle mitsingen und da kommen oft Leute zu mir und sagen, ey, das gibt's ja, das habe ich noch nie erlebt. Also das war ja der absolute Hammer. Und noch mehr, wenn Henning Krautmacher natürlich mitspielt.
Ja,
da ist
ja
natürlich dann die, die Bude am Wackeln.
Ja, ihr habt immer viele Gaststars gehabt, so aus dem kölschen Umfeld, mhm, was ja auch total schön ist. Und muss man auch sagen, deswegen auch hingehen, auch das Theater, finde ich, ist total schön.
Super Theater,
schön.
Ja. Volksbühne ist super.
Das passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge, muss, mhm, man sagen, ne? So an Milowitschs alter Städte.
Also es kommt ja natürlich nicht auch vor, ja. Es gibt eine kleine Hommage und es ist ganz klar, ja. Ah ja, es ist ein ganz besonderer Ort und natürlich auch mitten in der Stadt, das darf man auch nicht vergessen, ne? So richtig bäm mittendrin und viele Szenen, die wir spielen, finden ja irgendwo da statt und dann redest du über den Brüsseler Platz und der ist gerade um die Ecke und ja, das macht es sicherlich auch aus und die Leute verbinden das natürlich dann auch, gehen noch schön was essen auf der Aachener und kommen dann zu uns, das ist natürlich so ein Rundum-Paket.
Genau, also unbedingt noch hingehen bis Ende des Monats. Ich muss einen kleinen Cut machen, weil ich dich auf ein anderes Projekt ansprechen will.
Ja.
Und Cut deshalb, weil es thematisch einfach so anders ist. Ich würde gern mit dir noch über die Weiße Rose reden. Da hast du zusammen mit deinem Mann Alex Melcher ein Musical gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass es ein Musical geben soll über die Weiße Rose, habe ich ziemlich gestutzt, weil ich dachte, also Widerstandsgruppe, wir wissen, wie das endet, nämlich mit einer Hinrichtung. Wie soll das funktionieren? Erzähl doch mal, ich habe mir jetzt auch schon viele Szenen angeguckt, mhm, und ihr werdet im Sommer beim Sommerfestival hier in Köln in der Philharmonie dieses Musical spielen. Also, mhm, das können sich dann alle anschauen. Aber erzähl doch mal die Genese. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, aus diesem Stoff ein Musical zu machen?
Naja, erstmal ging es ja darum, dass wir diese Geschichte erzählen wollten oder wie das also ist, man beschäftigt sich selber viel mit dieser Thematik oder mit Thematiken und dann möchte man das auch anderen zugänglich machen. Dann haben wir mitbekommen, dass viele vielleicht noch die Namen Hans und Sophie Scholl kennen, aber dann wie das wirklich war oder wer da vielleicht noch beteiligt war, Das ist dann vielen nicht so klar gewesen. Aber erstmal die Entscheidung, ein Musical zu machen, liegt natürlich insofern nahe und das schließt ja auch wieder den Kreis zu dem, was wir eben gesagt haben. Du hast wahrscheinlich geschluckt, weil du an diese großen Musical-Produktionen gedacht hast, jetzt kommt noch ein Tänzchen und hüpft genau. Die Hai und dann haben wir schöne Kostüme und dann hier die Lasershow. Ja, wenn man ein Musical so natürlich sieht, dann finde ich es total gerechtfertigt, dass man zusammenzuckt und denkt, wie kann man aus so einer Thematik oder mit so einem ernsten Stoff ein Musical machen. Aber das ist natürlich nicht unsere Sichtweise auf Musical, sondern unsere Sichtweise ist ja das, was ich auch eben angedeutet habe, wir nutzen verschiedene Erzählweisen, ob es jetzt eben Musik ist oder Sprechtheater oder auch mal Bewegung, ich will es gar nicht Tanz nennen, aber die Grenzen sind ja durchaus fließend, um diese Geschichte mit verschiedenen Kunstformen zu erzählen. Und auch übrigens auch die Protagonisten, also diese Mitglieder der Weißen Rose waren sehr kunstinteressiert, auch in sehr verschiedenen Genres, möchte ich es heute mal nennen. Ne? Ob es Oper war, Konzert, Malerei, Literatur. Deshalb war das für uns natürlich nicht so abwegig, weil wir ja wussten, das kann man eben auf eine Art und Weise machen, die eben nicht an diese großen, oder die eben nicht diesen Showcharakter hat. Ich glaube, das, was die Menschen nicht damit in Verbindung bringen, ist der Showcharakter. Natürlich ist ja auch überhaupt nicht so. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema. Es gibt so unterschiedliche Musicals, dass man das eigentlich nicht vergleichen kann. Und
wie seid ihr es dann angegangen? Also ich hab dich auch in Interviews gehört, du hast gesagt, du hast dann also sehr viel gelesen, Biografien. Es gibt ja auch sehr viele Aufzeichnungen, also es gibt natürlich die Flugblätter, aber es gibt auch Briefe, die auch eingeflossen sind. Aber wie macht man dann aus diesem Stoff, wie bringt man das dann in eine solche Form?
Ich habe das natürlich erzählt in den Interviews, weil es auch stimmt, ich habe erstmal monatelang nur gelesen. Ne? Also klar, auch ich hatte vielleicht ein, zwei Biografien vorgelesen, aber habe mich dann sehr tief reingelesen. Und dann war es ja doch sehr, es ist ja auch gerade als ich schon geschrieben hatte, kamen auch immer wieder neue Dinge, die erst rauskamen, Briefe, die erst im Nachlass von jemandem freigegeben wurden oder so. Das ist ja immer noch so, dass manchmal neue Briefe oder Tagebucheinträge oder so auftauchen. Das ist ja doch thematisch kommen da ja eher noch mehr Erkenntnisse zu. Das ist also im Wandel. Und dann habe ich habe sehr viel gelesen und mir dann versucht, das für mich, erstmal habe ich wie so eine Zeitleiste gemacht, wann hat wer was, also Christoph Probst ist da geboren, wann hat er den Alexander Schmorell in der Schule kennengelernt, dann Sophie und Hans sind natürlich Geschwister, das fing dann bei Familie Scholl an, wann kam der Willi zu der Gruppe dazu, also Willi Graf, wie haben die überhaupt den Kurt Huber, den Professor kennengelernt, dann habe ich versucht, mir so eine Zeitleiste zu machen und versucht, das, was ja in den Biografien alles nebeneinander und sehr verschachtelt und durcheinander war, in so einen Fluss zu bringen, sodass man folgen kann. Als jemand, der, bevor er ins Stück geht, vielleicht ein paar Namen gehört, aber nicht wirklich wusste, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich bin eigentlich so rangegangen, dass ich gedacht habe, wie könnte ich gut folgen und wie könnte ich das gut verstehen? Weil ich wollte dann nichts intellektuell Verkopftes und wer war das jetzt nochmal? Sondern mir war es wichtig, dass man den Charakteren folgen konnte und der Handlung insofern folgen konnte, als dass man nachvollziehen konnte, wie hat sich das entwickelt. Und ich habe mich da sehr selber, was heißt kasteit, oder es war mir sehr wichtig, ganz nah an den historischen Fakten zu bleiben. Also ich habe nichts großartig dazu erfunden und mir gedacht, ach, das wäre doch schön, die hätte jetzt noch eine rothaarige Freundin, die auch noch dazukommt, die singt dann noch ein Lied, um Gottes Willen. Also ich bin da wirklich sehr faktisch rangegangen. Und dann gibt es natürlich, was du schon erwähnt hast, diese tollen Tagebucheinträge, Briefe, der Briefwechsel von Fritz Hartnagel und Sophie Scholl ist zusammengefasst in einem Buch. Das sind wirklich ganz viele Briefe hin und her, diese Beziehung, die geführt haben, weil sie sich ja auch nicht viel gesehen haben. Er war ja dann schnell an der Front und da ging ja dann der Austausch nur über Briefe. Und ich habe viele Originaltexte auch genutzt, weil die haben so wunderschöne Worte gewählt und gefunden, wer bin ich zu denken, ich könnte das besser ausdrücken. Und so ist es ein Mix eigentlich aus Originalzitaten, Briefen, Texten und einer Form, die wir gefunden haben, um Begebenheiten oder Szenen, die eben stattgefunden haben, dann lebendig zu erzählen. Und es war mir eben wichtig, dass man nicht denkt, oh, das waren irgendwelche Helden, die da irgendwo unantastbar, sondern dass man wirklich als Menschen irgendwie einen Zugang zu den Figuren bekommt. Und
das waren ja sogar, das macht es ja auch, finde ich, interessant, das wissen ja vielleicht auch manche nicht, dass sie ja nicht von Anfang an im Widerstand waren, sondern im Gegenteil, als sie jung waren, eigentlich auch begeistert, sehr zum Missfallen ihrer Eltern und dass das eben so eine Entwicklung war, also das zeigt ihr ja dann auch auf.
Das war eben auch ein wichtiger Aspekt und das ist, glaube ich, auch vielleicht das Interessante, es gibt viele Filme oder auch Stücke beschäftigen sich ja mit dieser Zeit ab den Flugblättern, ne? Und wir steigen viel früher ein und es gibt ja auch diesen Untertitel, ein Musical über Umdenken, Verantwortung und Mut, ne? Und dieses Umdenken, dieses in einer Bewegung zu sein und erst total dafür zu brennen und zu denken, das ist was Gutes, ich will mit in diese Richtung gehen und nach aber zu erkennen, da stimmt was nicht und das wirklich auszumachen und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ich muss mich davon lösen und in eine andere Richtung gehen und sogar dann im Endeffekt dagegen kämpfen, weil es falsch war, was ich bisher gedacht habe. Das ist ja auch, das ist ja großer Mut und das trifft ja auf Hans und Sophie Scholl zu, ne? Also die anderen Mitglieder der Weißen Rose, zum Beispiel Willy Graf war nie in der Hitlerjugend und war in dem Grauen Orden, war der katholischen Kirche da sehr engagiert und so. Also es war nicht bei allen diese Entwicklung von Hitlerjugend abwenden und dann zum Widerstand, sondern jeder hat da seine eigene Biografie. Und das war mir auch wichtig, nicht nur Hans und Sophie in den Mittelpunkt zu stellen, sondern eben auch den anderen Mitgliedern der Weißen Rose Raum zu geben und sie deren Geschichte und deren Beweggründe und etwas über sie zu erzählen. Und wir sind teilweise im Austausch mit Nachfahren eben auch und die da waren, die das Stück auch angeschaut haben und da war natürlich auch natürlich gab es Skepsis. Ich bin aber sehr froh, dass sie sich darauf eingelassen haben und wir sind in sehr gutem Austausch und das ist natürlich, wenn dann aus dieser Richtung kommt, wenn dann der Neffe von Alexander Schmorell sagt, das war eine faire Darstellung der Ereignisse und er kam dann hinter zu und meinte, der Rocksong, der hat richtig gut zum Alexander gepasst und so und schön, dass ihr das auch gezeigt habt, dass er so handwerklich begabt war und so, also der dann wirklich so Aspekte rausgegriffen hat und das ist natürlich, das hat mir natürlich wahnsinnig viel bedeutet, ne? Dass dann Menschen, die ja doch zu Recht sehr kritisch darauf schauen, was machen Künstler damit, wie wird die Geschichte erzählt, es ist ja auch schnell die Gefahr, dass man das für sich und seine Zwecke vereinnahmt, dass man eine eigene Agenda hat. Und das versuchen wir eben nicht zu tun, sondern wir versuchen wirklich, es so zu erzählen, wie es aus der Faktenlage, die uns vorliegt, war und die Geschichte so zu erzählen, dass Leute folgen können, sich emotional drauf einlassen und ein wichtiger Aspekt, das sind für uns auch die Schulaufführungen. Wir bieten Schulaufführungen im Vormittagsbereich auch an, jetzt auf der Tour. Wir haben ja eine Tour, die ansteht. Mhm. Nachdem wir letztes Jahr die Uraufführung in Füssen und München hatten, haben wir jetzt Termine in sechs großen deutschen Städten, unter anderem eben auch Köln, aber auch Düsseldorf, da sind wir im Kapitoltheater. In Köln sind wir ja im Rahmen des Kulturfestivals, das ist ja in den Sommerferien, da sind da keine Schulvorstellungen, aber in Düsseldorf gibt es welche. Also wer sich dafür interessiert, darf ich einmal die Homepage sagen, das ist www.dieweißerosetour.de, da gibt es dann eben diese Termine und das ist uns eben auch sehr wichtig, ne? Also das, da haben uns auch viele Lehrer darauf angesprochen, wir hatten das in Füssen direkt schon dabei auch, dass wir Schulaufführungen gemacht haben. weil man da natürlich wunderbar sich über so ein Stück hinterher austauschen kann. Man kommt ins Gespräch. Wir hatten auch Nachgespräche mit Schülern und da meinte eine Schülerin, wir haben erstmal gegoogelt, ob das überhaupt stimmt, dass der Hans Scholl da seinen Freund geküsst hat und so und so. Und ja, und das stimmt ja, ne? Und so. Also das war wirklich toll. Und wir haben jetzt auch in dieser ersten Spielzeit, da hatten wir ja nur 19 Vorstellungen, auch nach jeder Vorstellung, auch für die erwachsenen Zuschauer, eine Nachbesprechung angeboten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen auch das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen, über die Thematik zu reden, auch um den ja leider vielleicht aktuellen Bezug. Ich habe dann einmal die Schüler gefragt, glaubt ihr denn, sowas könnte bei uns auch nochmal passieren? Und da meinen die ganz klein, nee, auf gar keinen Fall. Heute würde sowas nicht mehr, was ich eigentlich schön fand als Antwort, dass sie das so gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich die Ansicht so teile, aber natürlich es ist toll, mit Leuten in Austausch zu kommen, mit jungen Menschen in Austausch zu kommen und eben, also dieses Stück soll nicht im luftleeren Raum stattfinden und dann gucken sie halt mal und nach Hause, sondern wir haben großes Interesse an Austausch und ja, bisher habe ich das Gefühl, es klappt ganz gut. Wir haben sehr gutes Feedback bekommen, auch Interesse von Medien wie zum Beispiel das ZDF-Heute-Journal war da, ne, und haben berichtet, das ist natürlich was, wo du vorher nicht mit rechnen kannst. Haben wir auch überhaupt nicht, es war die absolute Überraschung für uns. Wahrscheinlich wegen der Thematik oder vielleicht auch wegen der Gedanken, die du auch hattest. Oh Gott, kann man daraus ein Musical machen? Und ich finde das auch total gerechtfertigt, sich die Frage zu stellen, weil es gibt durchaus Musical-Produktion, die ich auch nicht so toll finde, ist doch ganz klar. Jeder, man kann alles gut oder nicht so gut machen. Und deshalb finde ich es auch in Ordnung, dass man schaut. Es muss immer mit Respekt passieren. Und ich glaube, das stand für uns die ganze Zeit im Vordergrund. Und wir haben auch mit der Weißen Rose Stiftung früh Kontakt aufgenommen. Ich bin mit der Frau Kronawitter, die Vorsitzende der Weißen Rose Stiftung, im engen Austausch. Ja, wir haben uns das auch nicht leicht gemacht, ne? Wir haben uns selber eben diese Frage gestellt, hey, gehen wir diesen Weg denn wirklich immer so? Ist das denn nicht verromantisiert oder sowas? Ja. Und das darf es ja auf keinen Fall sein. Und ja, man kann das ja immer selber schlecht sagen, aber ich glaube, vom Feedback her ist uns das ganz gut gelungen und das war dann auch schön, ne? Dass gerade die Leute, die vorher vielleicht skeptisch waren, einem dann aber auch die Chance geben und dahin kommen, sich das angucken und dann eben ihre Meinung dazu sagen. Also ich finde total okay, wenn Leute skeptisch sind, aber dann mach dir dein eigenes Bild und dann kannst du eine Meinung haben. Die Leute, die dann einfach nur einen Shitstorm im Internet verbreiten wollen, wie kann man sowas machen, geschmacklos, das Allerletzte und so, da denke ich dann mal, ja, okay, ich kann vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wo das herkommt, aber um sich wirklich eine Meinung zu bilden, sollte man dann sich mit der Thematik auch befassen und dann kann man auf jeden Fall mitreden. Und dann ist auch jede Meinung natürlich willkommen.
Ja, und man muss ja sagen, ihr habt 7 Preise gewonnen beim Deutschen Musical Theaterpreis, unter anderem den fürs beste Musical, was natürlich, finde ich, jetzt bei einem Musical, dass ihr ja wirklich komplett, also die Musik, den Text, alles, die Inszenierung, es gab eben nichts, ist jetzt auch anders als zum Beispiel bei We Will Rock You, wo man eben schon mal hat, okay, die Musik ist eine Bank, da wissen wir
ja,
schon
genau,
mal.
Ja, genau, da kann nicht viel passieren. Ne?
Genau.
Ja.
Wie ist das, wenn man, also du hast das eben schon angesprochen, sozusagen so aktuelle Bezüge, aber ihr habt ja viele Jahre jetzt daran gearbeitet und das braucht ja auch, bis das auf die Bühne kommt. Und wenn man sich jetzt die politische Entwicklung anguckt, ja, geht's in eine bestimmte Richtung und ich finde es ja schön, dass SchülerInnen sagen, nein, nein, das ist nicht mehr möglich, aber wenn man so sieht, wie sich die Dinge entwickeln, bin ich da leider irgendwie sehr skeptisch, aber wenn du jetzt dich so viele Jahre damit beschäftigt hast, wie blickst du darauf, auf die momentane politische Entwicklung vor diesem Hintergrund mit dieser Auseinandersetzung?
Ja, ich wünschte, unser Stück wäre nicht so aktuell, natürlich. Das Interesse ist sehr groß, gerade auch eben von den Schulen. Ich glaube eben, weil eben auch dieses sich beschäftigen mit der Geschichte, Erinnerungskultur, weil die Entwicklung eben so ist, dass man das Gefühl hat, es gibt durchaus Leute, die unsere Geschichte vergessen oder die sich eben dieser Verantwortung nicht mehr unbedingt stellen wollen. Das Interesse ist sehr groß, aber wenn ich ehrlich bin, wünschte ich mir, es gäbe keinen Anlass dafür, dass es so groß ist. Ich wünschte mir eigentlich, es wäre so, dass die Leute sagen, ja gut, noch ein Stück über, noch so ein geschichtliches Stück, es ist ja nicht so aktuell. Dass es so aktuell ist, bedrückt mich natürlich. Es macht einen auch ein Stück weit hilflos natürlich, die momentane Situation. Und ja, ich denke dann immer, es ist ein kleiner Teil, den ich vielleicht beitragen kann, dass eben junge Leute oder auch nicht so junge Leute sich mit der Thematik beschäftigen und dann vielleicht denken, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer Demokratie leben und es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir unsere Meinung sagen können und das dürfen wir nicht vergessen. Und wenn ich da einen kleinen Teil bei ein paar Leuten zu beitragen kann, wäre das toll, aber gut, ich bin auch nicht so naiv zu denken, dass man da, gut, aber dafür ist Kultur ja auch da, ne? Themen in der Welt zu halten, Themen in die Welt zu bringen und was ich dann eben, dann finde ich es eben gerade gut, dass es eine Musical-Produktion ist und nicht Sprechtheater oder eine Oper, die, wo wir vielleicht mit dem Musical jetzt auch ein anderes Publikum erreichen, also wo Leute da vielleicht dann nicht die Hemmschwelle haben, so, ach, das gucke ich mir mal an und vielleicht mit der Thematik in Berührung kommen durch eben dieses Genre, weil sie sich gerne Musicalproduktionen angucken und es ist dann vielleicht ein anderer Zugang. Oder es sind natürlich auch große Häuser, ne? Ich meine, vielleicht, dass man da Menschen erreicht, die man vielleicht in einem Stadttheater, wenn man das 5 oder 8 Mal auf der kleinen Bühne spielt, nicht erreicht hätte und ja, das ist dann vielleicht auch der Vorteil im Musical, dass es ja doch eine breite Masse irgendwo anspricht oder nicht anspricht, aber es ist ja auf jeden Fall was mit Aufmerksamkeit verbunden ist, ne?
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde es mir definitiv angucken. Ich sag's nochmal, ab 28. Juli gibt es beim Kölner Sommerfestival. Man kann schon Tickets kaufen. Mhm. In der Philharmonie ist das. Außerdem, wie wir gehört haben, in der verbotenen Stadt kann man sich's auch angucken. In Düsseldorf, weißt du, wann es da? Hast du im Kopf, wann es da gespielt
wird? In Düsseldorf Premiere am 15. Juni müsste ich mich jetzt sehr vertrümmeln.
Also ein bisschen früher auf
vielleicht
jeden Fall.
Vielleicht auch 16. Da müsste ich jetzt, aber wie gesagt, wir haben so eine Tourseite, da
sehr
findet
gut.
man das schnell.
Genau, da findet man das und außerdem auch noch Himmel und Kölle anschauen am besten. Wenn man einen sehr lustigen, unterhaltsamen Abend haben möchte, kann ich das wirklich sehr empfehlen.
Wenn man noch Tickets bekommt,
noch,
wir sind
ja,
ehrlich gesagt ziemlich
ja,
voll bis zum Ende.
Okay.
Aber ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich die Aussicht gebe, dass die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht nochmal gespielt
wird. Das wäre jetzt nämlich meine Abschlussfrage gewesen, aber dann hast du die schon beantwortet.
Naja, also ich habe jetzt noch kein Premierendatum, aber der Erfolg oder auch der Zuspruch und die Publikumsreaktionen sind so positiv, dass ich mich schon sehr wundern würde, wenn wir nicht nochmal Gast in der Volksbühne wären. Genau.
Sehr gut.
Ich glaube, die können uns auch mittlerweile sehr gut leiden und ich glaube, die würden uns gerne wieder einladen.
Das klingt super. Also alle, die keine Tickets mehr kriegen sollten, jetzt werden dann hoffentlich bald noch die Gelegenheit kriegen. Liebe Vera, ich fand das super spannend. Schön, dass du da warst. Ich drücke für alles die Daumen, natürlich
Dankeschön.
Jetzt vor allem für die Tour und ja, vielen Dank.
Vielen Dank dir. Es war ein tolles Gespräch. Dankeschön.
Und Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wenn Sie Vorschläge haben für Gäste oder Kritik äußern möchten, machen Sie das gerne per Mail an anne.burgmeier@ksta-medien.de und die nächste Folge Talk mit K gibt es nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Mit K.